Einen schönen guten Abend, ich heiße Herbert Pirker. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, die Großglockner Hochalpenstraße ist heuer 75 Jahre alt geworden. Ich bin unlängst drüber gefahren und ich muss sagen, sie hat sich sehr gut erhalten. Man hat sie sogar an verschiedenen Stellen ein bisschen verbreitert, was im Falle einer Straße sehr gut ist. Dann der Dalai Lama ist auch heuer 75 geworden. Und dann wollte ich mich noch brüsten mit der Brigitte Bardot. Wobei das Brüsten mir schon schwer fiele. Aber das stimmt nämlich gar nicht. Die ist nämlich haargenau um ein Jahr älter als ich. Die ist 76. Und es hängt mittlerweile bei der Brigitte Bardot sehr viel für den Tierschutz ab von ihr. Und um weitere Vergleiche weiterhin nicht mehr anzustellen, bleibe ich jetzt bei mir. Ich habe also ein Alter erreicht, das eigentlich, muss ich sagen, ich habe überhaupt keine Alterserscheinungen. Ich bin weder Professor geworden, noch habe ich irgendeine Ehrennadel bekommen von irgendeiner Institution, noch ist mir irgendwas verliehen geworden. Im Gegenteil, es ist sogar so, wie das oft jungen Leuten geschieht, die anfangs ihrer Karriere, weil man nicht weiß, ob es vielleicht gut sind, dann ja doch wieder aus der Firma entfernt werden. Das ist mir erst vor kurzem passiert. Ich weiß nicht, ob Sie eine bestimmte, das ist eine kleine Zeitung, da war ich 12 Jahre drinnen, ist ja keine Zeit. Und da hat man dann gesagt, ja, also die Krise, es ist zu teuer und so weiter. Und ich habe mir da zuerst einmal nicht sehr viel draus gemacht, weil ich mir gedacht habe, während ich dort gearbeitet habe, haben nämlich zwei Zeitungen sich sehr um mich bemüht. Aber da war ich weiß nicht, ob es lauter Wiener da gibt, da war ich ein bisschen hoppertatschig und habe gesagt, nein, ist ja auch einzusehen, warum soll ich die Zeitung wechseln? Und die werden dann jetzt schon kommen, wenn sie sehen, ich schreibe nicht mehr in dieser Zeitung. Die sind aber nicht gekommen. Und da habe ich dann mir gedacht, naja, vielleicht ist denen das entgangen. Und da habe ich ihnen Briefe geschrieben und habe keine Antwort gekriegt. Und ich nenne sowas Flaschenpost. Also das ist nicht Post in Flaschen, sondern Post an Flaschen. Es wird Ihnen auch schon so gegangen sein, wenn Sie, keine Antwort bekommen haben. Ich habe mir da einen Schwindelzettel gemacht. Ich habe das gar nicht gern, wenn jemand mit einem Schwindel, aber es ist die Aufregung, die ich habe, weil ich stehe das erste Mal auf einer Bühne, das weiß man nie, was man da richtig, ich weiß schon, was ich noch sagen wollte. Und zwar, die 10 Künstler, die heute hier auftreten, es sind ja nicht 10, es ist ja nicht wahr, es sind 14, es sind mit den Pianisten 17. Also, die sollen nicht mir huldigen, weil sonst hätte mir da in der ersten Reihe, hätte man einen roten Sessel herstellen lassen und hätte mich ansingen lassen, sondern ich huldige ihnen. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Das sind 10 Menschen oder 14 oder 17, wie man es nimmt, die immer wieder was machen für mich, besonders diese genannten 10, die immer wieder Pirker lesen. Und ohne solche Künstler wird man ja nicht bekannt. Also man kann da auch noch so lange in einer 12 Jahre selbst in einer Zeitung schreiben, kennt einen kein Schwein. Und mit diesen Künstlern bin ich bekannt geworden, halbwegs bekannt geworden, sodass heute, glaube ich, schon ein paar Leute da sitzen. Und jedenfalls, es ist so finster, man sieht überhaupt nichts. Also nur Sie sehen mich, ich sehe Sie überhaupt nicht. Schrecklich. Ich weiß nicht, mit wem ich da rede. Auf jeden Fall, ich weiß schon, man hat zu mir gesagt, red nicht so viel, ich kenne dich, du redest so gern. Also jetzt mache ich nur etwas noch. Das ist das, was ich am allerwenigsten kann, nämlich mich nach irgendeinem Protokoll richten. Und nach einem Protokoll müsste man eigentlich Ehrengäste begrüßen. Mir geht es immer so, wenn ich im Publikum sitze und da steht einer und der begrüßt Ehrengäste, Das macht mich wahnsinnig. Weil diese Ehrengäste, die stehen dann immer recht linkisch auf. Meistens sitzen sie in der ersten Reihe und dann machen sie das so. Und mich ärgert das. Und vor allem ärgert es mich dann, wenn ich nicht begrüßt werde als Ehrengast. Aber ich mochte es, ich begrüße ja doch jetzt jemanden. Also zuerst sage ich die, die nicht gekommen sind. Die ersten zwei, da gibt es nichts zum Lachen, wirklich war, also ich habe den Herrn Kardinal eingeladen und der Herr Kardinal wollte wirklich kommen, ist auch auf Kur. Das hat er mir sehr lieb geschrieben. Der zweite ist ein Sekretär, der heißt Fürnkranz, hat nichts mit dem Modehaus zu tun. Und hat mir geschrieben, er würde gern kommen, aber der Anmarschweg ist ihm zu weit. Er ist zurzeit auf Studienaufenthalt in Rom. Das sehe ich ein. Also das muss man akzeptieren. Dann habe ich auch noch den Herrn Bürgermeister eingeladen. Und da habe ich keine Antwort bekommen. Und vielleicht ist ihm der Weg daher zu wenig grün. Ich weiß das nicht. Das ist... Dasselbe gilt für den Herrn, oder ist er eh da, ist der Herr Stadtrat Meilertburg gar nicht da, dann soll er schreien, nein, ist auch nicht da. Der hat was mit Kultur zu tun, also hat er da ja auch nichts verloren. Und ich glaube, dass, es ist so finster, ich glaube, es ist der Leo Mazzacarini da. Der Bücherguru schlechthin. Wenn er da ist, dann guten Abend. Dann ist vor allem mein Verleger da, das ist der Richard Pils. Dem verdanke ich sehr viel, weil er in einer unglaublich lieben Art und Weise mich betreut und alle Autoren natürlich, aber ich fühle mich besonders gut von ihm betreut. Also Herr Richard Pils, danke schön, dass Sie da sind. Und dann ist noch da der Heinz Maritschek. Wenn er da ist, dann sage ich, ja, grüß Gott, Heinz Maritschek, ich weiß es nicht. Und ja, dann erlauben Sie mir, es liegt mir am Herzen, ich werde wahrscheinlich dann noch der Veranstaltung für das, was ich jetzt mache, meine Watschen grillen. Es ist jemand gekommen von Österreich, von sehr weit, aus Kötschach-Mauthen. Das ist die Haubenköchin Sisi Sonnleitner. Ich weiß, die sitzt da. Und das lässt sie nicht beschreiben, wie das in einem Wiener Lied heißt, was man bei ihr zu essen bekommt. Ich fahre jedes Jahr nach Kärnten auf Urlaub. Es geht nicht an, dass ich dort nicht hin essen gehe. Und ich glaube, dass wir mittlerweile liebe Freunde geworden sind. Und wenn jemand aus Kötschach-Mauthen nur für diesen Abend daherkommt, das heißt schon was. Also drum auf Urlaub. Es geht nicht an, dass ich dort nicht hin essen gehe. Und ich glaube, dass wir mittlerweile liebe Freunde geworden sind. Und wenn jemand aus Kötschach-Mauthen nur für diesen Abend daherkommt, das heißt schon was. Also drum freue ich mich wirklich sehr. Danke vielmals. Jetzt sage ich Ihnen noch, wie ich mir den Ablauf vorgestellt habe. Wenn die Herrschaften, die ich hier verehre und von denen ich für die ich sehr glücklich bin, dass sie gekommen sind, wenn sie sich danach halten, dann geht das so vor sich. Anna kommt noch einen anderen, liest oder trägt vor oder singt, je nachdem, etwas von mir und bleibt dann da sitzen. Das heißt, es werden dann immer mehr auf der Bühne und wenn es viel sind, dann ist aus, dann ist Vorhang. Es ist nur etwas, die Elfriede Ott kommt später. Die hat zwei Verpflichtungen, eine vorher und eine nachher. Das heißt auf Deutsch, ich hoffe, sie kommt in der Zwischenzeit genau daher. Und die Gabi Schuchter, die kommt eigens aus Amstetten, dort tritt sie auf und dort ist die Vorstellung um 19 Uhr ausgewiesen. Und sie hat leider kein Blaulicht auf dem Auto, aber sie kommt schon noch her, hoffe ich. Und dann im zweiten Teil, wenn der Vorhang wieder aufgeht, dann gibt es überhaupt kein Bierger mehr. Dann werde ich nur da sitzen und mich und mir etwas von jedem Einzelnen wünschen. Und die wissen es natürlich schon, was ich mir wünsche. Aber ich wünsche es mir Und es ist wirklich das, was ich mir von Herzen gewünscht habe von den Einzelnen. Und da werde ich dann immer was ein bisschen dazu reden. Sie sehen ja, ich rede gern. Aber jetzt höre ich auf. Jetzt schaue ich nur noch, wer der Erste ist. Der Erste ist der Franz Surada. Dazu muss ich sagen, ich habe den Franz Surada das erste Mal in Kottan gesehen. Da hat er den Polizisten gespielt mit den spitzigen Schuhen, der immer die Reifen aufgestochen hat. So habe ich ihn kennengelernt. Und erst später, irgendwann mal auf der Gasse, hat mir jemand von hinten auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Herr Birke, ich freue mich so, dass ich Ihnen jetzt da sehe, weil ich lese schon ewig von Ihnen. Ich habe keinen Cent von der Litera Mechana bisher gesehen, von dem, was ich, das ist das mit dem geistigen Eigentum. Das geistige Eigentum ist also nichts wert. Und jetzt ist er hier und wir wurden knapp vor der Vorstellung sogar per Du und ich freue mich sehr, er wird, was wird er denn machen? Das wird er Ihnen selber sagen. Und ja, etwas noch, entschuldigen Sie, wenn ich nicht abgehe, ich bin doch nicht wahnsinnig und lasse mir das entgehen. Ich bleibe hier sitzen, ganz bescheiden auf einem Sessel und verzeihen Sie, wenn ich die ganze Zeit da sitzen bleibe. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihre unglaublich lange Aufmerksamkeit. Dankeschön und gute Unterhaltung. Franz Surada, bitte.
Rauchverbot. Ich bin ein Nichtraucher und war am Anfang sehr begeistert über das Rauchverbot, was jetzt in überall herrscht. Aber wenn ich zum Beispiel in die BIM einsteige oder in ein Wartezimmer sitze, gemeinsam mit manchen, die sehr enthaltsam leben, so ganz ohne Wasser und ohne Saft und ohne Deo, dann wünsche ich mir den Rauch zurück, den Barmherzigen. Das Pulverl, was mir der Doktor verschrieben hat, gegen das Cholesterin, das schmeckt grauslich, das bringe ich nicht over. Aber jetzt weiß ich, wie ich schlucken kann. Ich zerstampf's und schmier mir's auf Schmalzbrot. Glück. Glaubst vielleicht, dass das ein Glück ist, was den letzten Autobus nicht erwischt. Oder dass das Glück ist, was du einen Sechser machst. Oder dass du ein Glück hast, was du den Hausterschlüssel findest, den du so lange gesucht hast. Nein, das ist alles nicht wirklich ein Glück. Aber wenn einer verzweifelt und der Häusl dir pumpert und wenn du das bist, der schon drin sitzt, mein Lieber, das ist ein Glück.
Vergessen, dieses unglaubliche Schrammelquartett vorzustellen, unter der Leitung von Herrn Professor Malert, Rudi Malert. Es spielt auch noch ein weiterer Professor mit, der Herr Professor Paul Fields. Und wem Ehre gebührt, Professor Peter Hirschfeld. Und der Thomas Gröger hat den Professor noch vor sich. Sie sehen, sie ist ein bisschen früher gekommen, aber das schadet nichts. Man kann sie nicht lang genug anschauen. Es ist die Lotte Ledl. Mit der Lotte Ledl verbindet mich seit frühester Kindheit, was ohne dass sie es weiß. Das erste Mal, als ich sie gesehen habe, war das im Alten König und Menschenfeind im Volkstheater. Und da war sie das große Mädchen, das hinausziehen muss aus dem Haus und singt, oh, leb denn wohl, du stilles Haus. Und ich habe mich sofort verliebt in dieses große Mädchen. Das hat sich gehalten. Eigentlich immer sagen bis zum heutigen Tag, obwohl meine Frau da sitzt, muss ich das sagen. Und Lotte, du wirst es mir verzeihen, dass ich das so sage. Es wird nicht erwidert, aber da kann man nichts machen. Ich habe sie dann noch im Landmann getroffen, ganz kurz, haben wir miteinander geredet und dann hat ja, vielleicht 5 Minuten, während wir miteinander gesprochen haben, mir die Hand gereicht und hat gesagt, ich bin die Lotte. Und seither sind wir per Du und seither liest sie meine Sachen und wir sind schon oft miteinander aufgetreten. Und jetzt treten wir nicht miteinander auf, sondern sie kommt allein hierher. Und ich bitte Sie, Frau Lotte Ledl, herzlich zu begrüßen.
Gestern ist mein Wirtshaus vom Salzstrahler das Kappe runtergefallen. Gerade wie ich die Leberknödelsuppe hab salzen wollen. Weil so ein depperter Ober schlecht aufgeschraubt hat. Das Kapperl. Ich könnte ja den Wirten die Putzereirechnung bringen. Aber ich hab was anderes gemacht. Ich hab auf den Tisch die Kappeln von den Salzstrahler so aufgeschraubt, wie der depperte Ober gestern bei mein. Und heute, zum Mittag, komme ich schon um 11 und schaue zu, was so passiert. In der Kredenz an einem unauffälligen Kaffeehäferl ist das Klargeld. Im Wäschkosten unter den untersten Unterhosen sind die Sparkassenbüchlein. Und die Zetteln mit den Losungswörtern. In einem alten Allerschauschachtel in der Bettzeiglot, im Kabinett, sind die heiligen 25er. Und 1800er sind unter der Sesselleisten, wo der Spannteppich einen Bugel macht. Das ist alles geheim. Das wissen nur die Hausfrauen und die Einbrecher.
Ich sage Ihnen ja, es ist ein Jammer, man kann mit jedem Einzelnen, der da heute zwei oder drei Sachen liest, einen ganzen Abend machen. Und es ist eine Reader's Digest-Geschichte, die heute hier vor Ihnen abläuft. Aber anders geht das nicht. Und darum kommt jetzt der Nächste. Und das ist der Adi Hirschall. Und der Adi Hirschall, da muss ich sagen, den habe ich außer im Fernsehen überhaupt nicht gesehen. Der wurde mir nur sehr empfohlen und wie ich vorhin schon gehört und gesehen habe, mit Recht, von der Inge König, das ist eine Veranstalterin in Simmering, die dafür garantiert, dass jeder Raum, den sie bespielt bzw. bespielen lässt, boom voll ist, bis auf die letzten Persönlichkeiten. Und jetzt hat sie gesagt, Herbert, du musst den Adi Hirschall nehmen, ohne den Adi Hirschall geht es nicht. Und da ich mir aber sagen lasse von erfahrenen Leuten, habe ich den Adi Hirschall halt genommen und er hat sich sehr gefreut. Was heißt, ich habe ihn genommen? Er ist gekommen, er ist sogar sehr gerne, wie er mir sagt, gekommen. Und er wird jetzt, ja, das muss ich auch noch sagen, weil das Du-Wort ist so wichtig immer, nicht? Wir haben natürlich, da wir uns nicht gekannt haben, nicht du zueinander gesagt. Wir haben jetzt nur per E-Mail korrespondiert und irgendwann ist das Du-Wort im E-Mail entstanden und jetzt haben wir per Du, das haben wir per E-Mail gemacht, das geht auch. Und jetzt sage ich, Adi, bitte komm auf die Bühne.
Alles Gute zum Geburtstag, ja. Leider habe ich von der Seitengasse nicht hören können, was Pointiertes er gesagt hat. Ich habe nur gehört, Ingeborg König, stimmt es? Hast du sie erwähnt?
Ja.
Die Osmolisch, ist sie da?
Sie müsste da sein, ja. Ja, sie
ist Ingeborg, da. Bist du da? Servus. Also, Adi grüßt Simmering. Verkutzt hat sie sich, sagt ihre Frau Wachertil, verkutzt an einer Banane, wo sie doch Bananen so gern gehabt hat. Sechs, sagt die Frau Mader, wir sind so angewiesen. Man sieht, Obst ist auch nicht immer so gesund, wie die Leute sagen. Passend zur Zeit aller Seelen. Die Toten, von denen wir glauben, dass wir sie jetzt besuchen, draußen am Zentral oder am Meidlinger oder am Otterkringer oder am Neustifter Friedhof, die Toten sind in Wirklichkeit dauernd rundum um uns. Also fahren sie halt mit, außer am Zentral oder am Meidlinger oder am Otterkringer oder am Neustifter Friedhof. Und auf die Ort kommen sie auch ein bisschen an die Luft. Vielleicht bald. Vor drei Tagen noch, wird der Herr Pschester sagen, vor drei Tagen noch habe ich ihn beim Fenster ausgeschaut und gesehen und er hat mir gewunken, er war ja immer so freundlich, wird der Herr Pschester sagen. Und die Frau Berger wird sagen, mein Gott, wird sagen, vorige Wochen habe ich ihn beim Piller getroffen, ein Backeltopfen hat er auch gerade ins Wagerl gelegt und ein Glasl süß-saure Gurkel und ausgeschaut hat er wie das blühende Leben. Na so, was werden sie sagen. Und jetzt und das, ist ja nicht zum Glauben. Und herzliches Beileid. Und na so, was, wie kann denn das sein, werden sie sagen. Und die Frau Dworschak, die wird sogar so tun, wir waren es warnetet. Zu dem Zeitpunkt aber wäre ich gemütlich in der Aufbahrungshalle vom dritten Tor am Zentral liegen Und wir haben denken, schade, dass ich so da liege am Rücken. Da geht es nicht, wäre ich mir denken, weil sonst. Weil sonst kenterten sie mich alle miteinander. In Arschlecken.
Aus den Lachern habe ich schon gesehen, die, sie wissen, worauf das hinausläuft. Das ist so. Ja, und jetzt kommt, ich kann ja nicht sagen, wer ganz besonderer, weil das sind lauter ganz Besondere. Es ist nur insofern besonders, als er die einzige musikalische Nummer in diesem ersten Teil ist. Und zwar, Sie kennen ganz bestimmt das Heidenröslein von Johann Wolfgang von Goethe bei dem Kollegen. Und dieses Heidenröslein habe ich gedacht, das könnte man auch noch besser schreiben. Und das habe ich dann gemacht und jetzt singt, ich wollte eigentlich die drei Strophen vom Heidenröslein nur aufsagen, aber der Heinz Zetnik lässt es sich nicht nehmen. Er singt alle drei Goethe-Strophen und er singt alle drei Pirker-Strophen. Und das ist ganz kurz, haben Sie keine Angst. Sie sollen nur, ich weiß eh, man kann es auswendig, aber doch wissen, wie es der Goethe gemeint hat und wie ich das sehe. Viel Vergnügen mit dem Herrn Kammersänger Heinz Zetnik. Ich bin ein schlechter Konferencier, ich habe natürlich vergessen, den Pianisten anzusagen. Das ist der Markus Vorzellner. Bitte um Entschuldigung.
Zunächst einmal Johann Wolfgang von Goethe. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide, war so jung und morgen. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide, war so jung und morgen schön, lief er schnell, es nachzusehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heide. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Und der wilde Knabe brach's Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Weh und Ach, muss es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Sieh der Bur a Blier im Klee, auf der Simmeringer hat, sagt der Bur, du bist so schön, was du da sieh auf dich steh, komm und sei nicht fad. Rösel du im roten Glatt, auf der Simmeringer hat. Blämmel droht mein lieber Bub, auf das immer Ringer hat. Schlechte Dose, da nichts tue, von so Typen hab ich nur. Los mich und sei steh stark. Das Riesel sagt's im roten Glatt, auf das immer Ringer hat. Doch der Bub hat es nicht gehört, auf der Simmeringer hart. Das Blärmel hat sie recht fest gewehrt, doch umsonst hat's blast und gerät. Und es tut mir leid. Das Riesel tut im roten Glatt, auf der Simmeringer hart.
Danke sehr.
Ich habe es das erste Mal selber aus diesem Kammersängermunde gehört und ja, es ist nicht so schlecht. ja, jetzt kommt schon wieder wer ganz besonderer und zwar. Da muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich habe vor 2,5 Jahren eine Buchpräsentation gehabt und da war vorgesehen, dass wir beide, Karl-Heinz Hackl und ich, vorne sitzen und aus meinem Buch lesen. Und das war an einem Mittwoch vorgesehen und am Sonntag kriege ich einen Anruf, am Apparat ist der Karl-Heinz Hackl und er sagt zu mir, Jesus, ich bin draufgekommen. Ich habe ja am Mittwoch eine Vorstellung, ich kann ja gar nicht kommen. Das hat mich einigermaßen getroffen und ich habe mir gedacht, also jetzt muss ich aus meinem großen Kreis von lieben Künstlerbekannten ja irgendjemanden anderen finden. Aber das war eine Zeit, die haben wirklich alle keine Zeit gehabt. Der eine hat eine Geburtstagsfeier von der Mutter gehabt, der andere war gar nicht in Wien, einer war krank. Also es war wirklich, ich habe es geglaubt, es war wirklich niemand frei. Und ich habe damals, die Elfriede Ott hat ja, wie Sie wissen, ein Faktotum, das ist die Fritzi, aber die Fritzi hat gesagt, du Fritzi, so kannst du mir einen Tipp geben. Und da hat sie gesagt, ja du, wie heißt der mit Vornamen, Meier, der Volksoperndirektor, hat eine Vorstellung, das war Sonntag, also eine Vorstellung um 17 Uhr im Lehaschlösl. Und geh doch hin und sag ihm das und der wird das schon machen, der ist ja ein großer Schauspieler. Und ich habe mich also aufgestellt, ich habe gewusst, Leute, die Schauspieler sind vorher immer sehr aufgeregt und es ist ja eigentlich unangenehm, wenn man sich dort aufstellt und jemanden anredet. Und ich habe es aber doch riskiert und habe gesagt, ist Gott, Herr Direktor, würden Sie, ich habe da ja, niemanden mehr, der mir das liest und vielleicht könnten Sie mir da beistehen. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, das ist Ihr Problem. Das trifft, ist zwar jetzt nicht sehr gut fürs Image vom Herrn Meier, aber es geht weiter. Und ich war immer noch verzweifelt natürlich. Und da hat die Fritzi wieder von der Ott gesagt, ruf doch den Podgorski an. Habe ich gesagt, der Podgorski kennt ihn ja, ich kenne ihn schon, er kennt ja mich nicht. Und das ist ein Blödsinn, das ist sagt, ruf ihm an, der mehr als dass er nachsagen kann, kann dir ja nicht passieren. Und sie hat mir die Nummer gegeben und er war wirklich gleich am Apparat. Ich habe gesagt, Herr Podgorski, habe ihm das erklärt. Ich habe gesagt, das ist am Mittwoch. Er sagt, ja, das mache ich schon. Wie schaut es denn mit dem Finanziellen aus? Habe ich gesagt, der Hackl hätte es umsonst gemacht. Hat er gesagt, mache ich es auch umsonst. Also, das ist der Teddy Podgorski. Das sage ich, no, und wie machen wir das? Probieren wir da irgendwie? Sagt er, naja, kommen Sie am Dienstag ins Gutruf, da geben Sie mir die Texte. Und Dienstag, also einen Tag vor der Vorstellung, vor der Buchpräsentation, habe ich ihm die Texte gebracht. Er hat sich gar nicht angeschaut. Ich habe mir gedacht, na, das wird was werden. Und wir haben am Mittwoch eine Buchpräsentation hingelegt, die hat sie gewaschen. Und daher verehre ich ihn sehr, den Teddy Podgorski. Das Einzige, was er mir heute gegen den Strich macht, ist Folgendes. Ich habe ihm drei Gedichte vorgeschlagen und er hat es missverstanden. Er hat geglaubt, er soll sich eines davon aussuchen. Und hat sich also wirklich nur eines ausgesucht. Und darum sitzt er jetzt oder steht da nur ganz kurz mit diesem einen einzigen Gedicht von mir. Bitte begrüßen Sie sehr herzlich diesen lieben Menschen, Teddy Podgorski.
Also wie Sie gehört haben, war ich nicht die zweite Wahl, sondern die letzte Wahl. Zur Urlaubszeit habe ich dabei gern meine Janka, und zwar drei. Doch fahre ich nicht nach Casablanca. Was mache ich dort mit drei Janka? In die warme Stadt Madrid nehmen die nicht drei Janka mit. Und bei einem Ausflug nach Sevilla, da waren drei Janka viel zu viel, ja. Ich weiß da nicht in Singapur, was ich mit drei Anker tue. Und fange da im Vatikan kaum was mit gleich drei Anker an. Sibirien andererseits, das kenne ich. Da waren drei Anker viel zu wenig. Und kalt war man in Kanada, stünd ich mit nur drei Anker da. Drum ist am besten, ich bleib zu Haus. Da komme ich mit drei Anker aus. Thank you.
So, und jetzt kommt der große Sünder Karl-Heinz Hackl, und da muss ich Ihnen erzählen, wie ich ihn kennengelernt habe. Das war bei der schon zitierten Inge König in Simmering, die hatte dort eine Veranstaltung mit Karl-Heinz Hackl, und ich habe ihn vorher zufällig, nicht ganz zufällig, ich habe ihn schon aufpasst, gesehen und habe gesagt, lesen Sie heute auch wieder die Banane? Und hat er gesagt, nein, aber ich kann es auswendig, wenn Sie wollen, lese es oder springe es. Und gesagt, ja bitte, das wäre sehr schön. Und er hat dann als Draufgabe gesagt, und jetzt lese ich die Banane, und zwar für den Herrn Birker. Das hat dazu geführt, dass alle Leute, die dort gesessen sind, glaubt haben, die Banane ist von mir. Und das erinnert mich an eine andere Geschichte, und zwar, es hat auch die Inge Konrade, Gott hab sie selig, für mich eine ganze Matinee beim Schüblau, beim Heiligen draußen in Nussdorf gemacht und nur Herbert Pirker gelesen. Und ich war sehr stolz, also wenn eine Konradi liest, das ist schon was. Und zum Schluss der Veranstaltung ist dann eine alte Dame zu mir gekommen und hat gesagt, Gönz, Sie sind der Sekretär von der Frau Meinradi. Sagen Sie, waren die Sachen, die es jetzt gelesen hat, vom H.C. Artmann oder von der Trude Marzig? Da wurde es dunkel in mir. Auf die Art habe ich also den Karl-Heinz Hackl kennengelernt. Und ja, wir haben schon jetzt manchen Streich miteinander hinter uns. Und heute folgt, na, das siebte ist es gar nicht. Und jetzt kommt er, und ich hoffe, er hat nicht nur eines, so wie der Teddy Podgorski, sondern mehrere Gedichte mit. Und bitte, Karl-Heinz, komm aus.
Da sticken soll's. Denkt sich der Herr Wesseli, wenn Sie mir die zwei letzten Stickeln Apfelstrudel auch noch wegfressen. Da sticken. Und er sagt zu seinem Besuch, greifen Sie doch zu, es freut mich, wenn es Ihnen schmeckt. Phantom. Es gibt ja Sachen, die glaubst nicht, aber die Sachen gibt es wirklich. Zum Beispiel kann ein, der beim Malaya seinen kleinen Finger verloren hat, der kleine Finger wehtun. Und zwar genau der kleine Finger, den er gar nicht mehr hat. Und das nennen die Ärzte dann Phantomschmerzen. Na, man muss das glauben, ob man will oder nicht. Andererseits verstehe ich jetzt, wieso manche Politiker Kopfweh haben können. Das Gesicht, also das da, wenn ich mir in der Früh, also unmittelbar nach dem Aufstehen, ins Spiel reinschaue, da gefällt mir gar nicht. Aber bitte, der Doktor hat mir gesagt, die Durchblutung und so, das alles ist am Morgen noch nicht so gut. Und darum schaut man so aus. Aber auch später, im Büro, als Rasierter, so haben wir Zähne immer dumm. Wenn ich im Häusl ins Spiegel reinschaue, wieder so ein Miesgesicht. Aber das ist der Stress. Um 3 Nachmittag ist das Licht im Waschraum sehr ungünstig. Na, weil die Sonne so stein scheint, macht so viel Falten. Und um 6 auf die Nacht daheim, bin ich natürlich schon mehr. Schau nicht mehr gerade aus wie der Gary Grant als ein Junge. Auf die Art kann ich nie sehen, was ich für ein unheimlich schöner Mensch bin.
Ja, also die Gabi Schuchter ist nicht gekommen. Also die kommt schon noch. Da werden wir das so machen, weil ich habe Ihnen doch versprochen, dass Sie im zweiten Teil keinen Pirker hören. Dann wird sie vielleicht doch im zweiten Teil, wenn sie dann schon da ist, auch ihren Teil Pirker beitragen und dann das andere, was ich mir wünsche von ihr. Und daher kommt jetzt ein ganz großer Freund von mir und das ist der Honzo. Das ist der Heinz Holecek und der hat in meinem Leben eine ganz große Rolle gespielt. Er hat nämlich mein erstes Buch präsentiert beim Schüblauer und er hat ja, viele Veranstaltungen schon mit mir gemacht und durch ihn über den wie heißt der Dötschinger? Ja, der Dötschinger hatte einmal die Intendanz über die Festspiele in Hellbrunn im Rahmen der Salzburger Festspiele, über das Sommerfest in Hellbrunn. Und da war der Honzo engagiert und hat Herbert Pirker gelesen. Ich war als Gast dort, habe mich sehr gefreut, bei den Salzburger Festspielen gelesen zu werden. Und dann hat er mich sogar auf die Bühne gebeten und hat gesagt, ich soll auch was lesen. Das heißt, meine Damen und Herren, Sie haben jemanden vor sich, der schon bei den Salzburger Festspielen aufgetreten ist. Ganz eine kleine Geschichte muss ich noch vom Honzo und mir erzählen. Wir werden ja immer wieder bedrängt, ob wir nicht was machen, ob das Honorar, je, und na ja, und wir haben kein Geld. Und sind, also ja, wir haben uns einmal bedrängen lassen von einem Mödlinger Kulturverein und haben dort gemeinsam gelesen und haben uns gedacht, na ja, also ist ja, vielleicht schaut wenigstens eine Nacht mehr aus oder irgend sowas, nicht? Und wir haben großen Erfolg gehabt, das war ein ausverkauftes Haus, ausverschenkt sogar. Und dann hat man jedem von uns eine Flasche Wein überreicht und hat gesagt, so und jetzt fahren wir auf den Mödlinger Kobenzl, wenn Sie dieses Lokal kennen, ist nicht schlecht. Und da fuhren wir dann hinauf und da war nicht einmal ein Tisch reserviert. Wir sind da eine Viertelstunde umeinander gestanden, bis ein Tisch war. Und dann haben wir jeder unser Essen selber zu entdürfen. Das ist eine Geschichte, gell, Honzo, die stimmt und wir ärgern uns heute noch darüber und wir werden nie wieder in Mödling auftreten. Macht aber nichts, wir haben andere Orte, wo wir auftreten. Und Honzo, ich verehre dich und ich bitte dich jetzt, ein paar Birker zu bringen.
Ja, das ist nicht dafür.
Ist das ein kleines Tischerl? Das habe ich besonders gern. So, da kommt niemand. So, da. Dass das niemand anderen stört, versteht es gar nicht. Alles klar, heißt dieses Gedicht von Herbert Pirker. Die Maus. Die Maus hat ein Loch in die Bordwand von der Arche Noah genagt. Der Hund aber hat das gesehen und hat das Loch mit seiner Nase zugehalten. Damit die Arche Noah nicht untergeht, Amen. Und seither haben die Hund alle so eine kalte, nasse Nasen. Eine heimatliche Tragödie. Um 9 ist die Milch anbrennt, um 10 ist der Gugelhupf sitzen geblieben, um 11 sind die Knädeln zerfallen. Und um 12 war das Rindfleisch starrhart. Aber das Ärgste ist um 1 passiert. Da ist der Dosenöffner abgebrochen. Unterm Trottoir. Unterm Trottoir. Und am Trottoir liegen die Kanäuerlen, liegen die Wasserrellen, liegen die Gasrellen, liegen die Kabeln von Telefon, liegen die Kabeln von Fernsehen und liegen die Kabeln von Strom. Und wenn so ein Trottoir aufgraben, die Rellen einmal verwechselt, und wenn so ein Trottoir aufgraben, die Kabeln durcheinander bringt, dann muss den Peppi Ankleber noch Kastellampen anrufen. Bei der Basena kannst du die Gas auftragen. Und wenn du am Häusl sitzt, wirst du den Fernsehen übertragen. Das ist ein großer Liebling von mir. Kreuzweh. Kreuzweh, älterer Herr, noch älter als ich. Kreuzweh. Weil mir's Kreuzweh tut, bin ich zum Doktor gegangen. Der hat mich röntgenisieren geschickt, dann hat er mich zu einem Internisten geschickt und der hat mich geschwind zu einem Orthopäden geschickt. Und der Orthopäde hat mir eine Physiotherapeutin empfohlen. Die Physiotherapeutin aber hat mir gesagt, ich muss lernen, wie ich richtig sitzen soll, so ganz gerade, wie ich richtig gehen soll, so schwingen, wie ich richtig stehen soll, ein bisschen auseinander mit der Zug, wie ich richtig liegen soll, wie ich die Füße stellen soll, wie ich die Knie einrichten soll, wie ich die Hüften drehen soll, wie ich die Wirbelsäulen biegen soll, wie ich die Hände entspannen soll, wie ich die Ellbogen anwinkeln soll, wie ich den Kopf halten soll, wie ich mich bücken soll, wie ich wieder aufstehen soll, wie ich mich niederlegen soll, wie ich schauen soll, wie ich essen soll, wie ich trinken soll, wie ich Fernsehen soll, ja, wie ich schreiben soll und dass ich jeden Tag unbedingt eine halbe Stunde ordentlich turnen soll. Und da habe ich mir gedacht, ich scheiß drauf, da tut mir lieber das Kreuz weh. Sehr richtig. Der Herbert Pirker hat viele verschiedene, wahnsinnig lustige, komische Seiten. Und das ist, hat einen tiefen Schatz humoriger Dinge. Aber das ist nicht alles. Er hat auch eine andere Seite. Er hat eine ernste Seite. Und daraus ist dieses letzte Gedicht, das ich jetzt lesen werde. Die Poppelbladeln. Wann die Poppelbladeln in Wind wogeln und die Mucken in der Sonne tanzen und irgendwoher ein söhliges Vogel singt und zwitschert, dann denke ich mir, du bist eigentlich schön deppert gewesen, wie du von mir weggegangen bist. Und wo ich dich da noch alle will und trotzdem so gern hab. Wahrscheinlich gehört er watschen, aber die wirst du schon kriegen. Nicht von mir natürlich, aber nutzen tut es mir nichts mehr. Und ich frage mich nur, ob irgendwo, wo du jetzt bist, auch die Poppelbladeln in Wind wogeln. Und ob du einen hast, der was dir das sagt.
Thank you.
Die Gabi Schuchter ist noch nicht da. Der Herr Kammerschauspieler Michael Helter hat gesagt, er möchte nur im zweiten Teil auftreten. Und da komme ich jetzt zu einer ganz Lieben, die Gott sei Dank nicht entführt worden ist. Das ist die Elfriede Ott. Und da gibt es auch eine Geschichte. Und zwar, ja, eine längere Geschichte muss ich dann im zweiten Teil erzählen, aber die ganz kurze Geschichte ist einfach die, sie war ja die Frau von Hans Weigel, wie Sie wissen, und der Hans Weigel und ich, wir waren, ich weiß schon, Tote kennen sich gegen solche Behauptungen nicht mehr wehren, nicht? Und wenn ich jetzt sage, wir waren gute Freunde, dann kann er nicht aufstehen, sagen, ist ja gar nicht wahr, aber wir waren es. Und er hat, als mein erstes Buch erschienen ist, hat er zur Evi gesagt, Evi, du bist jetzt im Landmann und liest dort ein paar Gedichte, dann nimm das und lies vom Birker auch welche, du wirst sehen, du hast Erfolg damit. Und wie er mir dann am nächsten Tag verkündet hat, sie hat mit meinen Gedichten, und da blase ich mich schon wieder auf, es grenzt dann schon an Größenwahn, den meisten Erfolg von allen Gedichten, die sie dort gelesen hat, gehabt. Und seither liest sie mich. Und jetzt ist sie auch da und ich bin sehr, sehr froh darüber und bitte dich, Evi, komm bitte heraus auf die Bühne.
Schön, dass ich dir gratulieren darf. Dass einmal ein anderer auch seinen 50. Geburtstag hat. Ja, ich habe mir mein Kostüm mitgebracht. Entschuldigen Sie, ich muss mich umziehen, um den Wunsch vom Herbert auszuführen. Also das verstehe ich jetzt nicht. Bei der Urania. Das war der erste Lacher, den die Uranier gehabt hat. Also ich fange nochmal an. Bei der Urania steigt eine Dame in den Ringwagen und setzt sich vis-à-vis vom Herrn Dvorak. Bei der Postsparkasse macht die Dame ihr Handtaschen auf, nimmt das Brillenfutteral heraus, macht das Handtaschen zu, macht das Brillenfutteral auf, nimmt die Brille heraus, macht das Brillenfutteral zu, macht das Handtaschen auf, gibt das Brillenfutteral hinein, macht das Handtaschen zu, setzt sich die Brille auf und schaut sich den Johann Strauß im Stadtpark an. Dann nimmt die Dame die Brille herunter, macht das Handtaschen auf, nimmt das Brünnfutteral heraus, macht das Handtaschen zu, macht das Brünnfutteral auf, gibt die Brille hinein, macht das Brünnfutteral zu, macht das Handtaschen auf, gibt das Brünnfutteral ein, macht das Handtaschen zu. Am Schwarzenbergplatz macht die Dame das Handtaschen auf. Nimmt das Brünnfutteral aus, macht das Handtaschen zu, macht das Brünnfutteral auf, nimmt die Brille heraus, macht das Brünnfutteral zu, macht das Handtaschen auf, gibt das Brünnfutteral hinein, macht das Handtaschen zu, setzt sie die Brünn auf und schaut sich die Oper an. Ah, oh, das ist, wo der Z nicht singt. Und dann nimmt die Dame die Brille herunter, macht das Handtaschen auf, nimmt das Brünnfutteral heraus, macht das Handtaschen zu, macht das Brünnfutteral auf, gibt die Brille hinein, macht das Brünnfutteral zu, macht das Handtaschen auf, gibt das Brünnfutteral hinein, macht das Handtaschen zu. Bei der Bellaria macht die Dame das Handtaschen auf, nimmt das Brünnfutteral heraus, macht das Handtaschen zu, macht das Brünnfutteral auf, gibt die Brünn heraus, macht das Brünnfutteral zu, macht das Handtaschen auf, macht das Brünnfutteral hinein, macht das Handtaschen zu, setzt die Brünn auf. Oh, jetzt war mir bald runtergefallen. Schaut sich das Parlament an. Dann nimmt die Dame die Brille herunter, macht das Handtaschen auf, nimmt das Brünnfutteral aus, macht das Handtaschen zu, macht das Brünnfutteral auf, gibt die Brille hinein, macht das Brünnfutteral zu, macht das Handtaschen auf, gibt das Brünnfutteral hinein, macht das Handtaschen zu. Und wie die Dame bei der Votivkirchen das Handtaschen aufmacht, das Brünnfutteral ausnimmt, das Handtaschen zu, macht das Brünnfutteral auf, macht die Brünn heraus, nimmt die Brünnfutteral zu, macht das Handtaschen auf, macht das Brünnfutteral hineingibt, die Handtaschen zu, macht sich die Brille aufsetzt und sich die Börse anschauen will. Da kriegt der Herr Dvorak von vis-à-vis einen Schrägrand. Man hat nie mehr etwas vom Herrn Dvorak gehört. Danke schön, danke. So, ist es Pause, glaube ich, gell?